SOV zum Reinhören. Ein Podcast des Symphonieorchester Vorarlberg. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Das Konzert 3 steht vor der Tür, das Sie am 2. und 3. Dezember im Bregenzer Festspielhaus erleben können. Am Samstag wie gewohnt um 19.30 Uhr, am Sonntag um 17 Uhr. Wer kein Abo hat, Sie bekommen unsere Tickets für beide Termine noch online, per Telefon oder ganz einfach an der Abendkasse. Leo McFall, unser Chefdirigent, steht wieder am Pult. Und für das Solistenkonzert hat er die französische Flötistin Joséphine Olek eingeladen. Das Konzert 3 führt uns sehr bald nach Dänemark und Finnland. Aber wir beginnen mit einem Stück, das die abendländische, also die mitteleuropäische Musiktradition des 18. Jahrhunderts auf die Schaufel nimmt. Der Amerikaner William Balcom hat sich da einen Jux gemacht und 1971 eine Commedia geschrieben. Untertitel: For Almost 18th Century Orchestra, also für ein Orchester fast aus dem 18. Jahrhundert.
Der Titel Commedia deutet klar auf die italienische Commedia dell'arte hin. Balcom ließ sich von deren Figuren inspirieren, die sich oft im Scherz gegeneinander ausspielen. Und die Musik bewegt sich ebenso durch eine breite Palette von Stilen. Eklektik, wie sie im Buche steht. Also eine Zusammenstellung von verschiedensten Kompositionsstilen, Techniken und Musiksprachen. Er nimmt klassische Kammermusik, jazzige oder freie Passagen und baut einen feurigen Saltarello mitten hinein. Manche Stelle erinnert vielleicht an Rossini und manchmal muss man womöglich an Papagenos Flötenspiel aus der Zauberflöte denken.
William Balcom, Pianist und Komponist aus Seattle, ist heute 85 Jahre alt. Sein Œuvre umfasst Opern, Symphonien, Orchesterwerke verschiedenster Art, auch Kammermusik. Er schrieb für Chor, er ließ den Ragtime wieder aufleben und er schrieb viele Songs, die seine Frau Joan Morris gesungen hat. Dass wir hier altbekannte Töne heraushören, das ist ihm auch bewusst. In seinem Kommentar zur Commedia schreibt er: Ich stelle fest, dass Ensembles ihre eigene Geschichte abrufen und dass ich beim Schreiben eines Streichquartetts der Erinnerung an die großen Beispiele der Vergangenheit nicht entkommen kann. Und dann jagt er das Orchester in einen wilden Saltarello. Und er schreibt als Tempobezeichnung in die Noten Presto Demente oder Maniac. Und dann irgendwann, so als richtigen Ansporn, Really Go! Nach diesem humorvollen Blick von Übersee aus auf die mitteleuropäische Tradition führt uns das Solokonzert nun direkt weiter in den Norden. Auf dem Programm steht das Flötenkonzert des dänischen Komponisten Carl Nielsen. Er ist 1865 geboren und war nicht nur Komponist, sondern auch als Lehrer, als Dirigent und als Schriftsteller tätig. Und er wurde dadurch wohl auch zum prominentesten und einflussreichsten dänischen Musiker seiner Zeit, der auch international wirkte. Zu seinem 60. Geburtstag wurde er wie ein Volksheld gefeiert und ungefähr aus dieser Zeit datiert auch sein Flötenkonzert.
Es entstand in einer sehr kurzen Zeitspanne im Italienurlaub 1926. Nielsen hat das Flötenkonzert auf den Charakter und die technische Expertise eines speziellen Musikers zugeschnitten, auf Holger Gilbert Jespersen. Das war der Flötist des Kopenhagener Bläserquintetts, das ein paar Jahre zuvor Nielsens Bläserquintett uraufgeführt hatte. Im bewegten ersten Satz durchwandert die Soloflöte die verschiedensten Gemütszustände. Und der zweite Satz ist noch einmal unruhiger und dramatischer gestaltet. Zum Schluss beruhigt sich die Szenerie schließlich und das Werk endet in einer leichteren und offenen Atmosphäre. Das Flötenkonzert greift hörbar avantgardistische Strömungen der 1920er Jahre auf, ist aber fast durchgängig tonal. Ungewohnt war für damalige HörerInnen sicher der kaum konzertante und virtuose Charakter der Soloflöte. Diese befindet sich nämlich recht häufig im Dialog mit anderen Instrumenten. Zum Beispiel mit dem Fagott, mit der Posaune, die einen sehr humorvollen Auftritt am Ende hat, mit dem ganzen Orchester oder auch, wie hier, mit der Klarinette.
An der Flöte werden Sie die aus Paris stammende Josephine Olek erleben. Sie ist Soloflötistin des Rotterdamer Philharmonic. Sie verfolgt aber auch eine sehr spannende Solokarriere. Leider ist es nicht gelungen, sie für den Podcast persönlich zu erreichen, aber ich habe auf ihrer Webseite gestöbert. Dort findet sich ein wunderbarer Satz darüber, wie sie ihr Instrument sieht.
So many cultures are using flute as an instrument to represent magic or communication with the beyond. I think there's always been this quality to the flute sound, that it's magical and it's in a way godlike.
Zauberei und Kommunikation mit dem Jenseits, das wird in vielen Kulturen schon immer durch Flöten dargestellt. Der Flötenklang ist magisch und in gewisser Weise gottgleich, das sagt Josephine Olek in diesem Video, in dem sie ihr Debütalbum Reconnect vorstellt. Darin hat sie Werke eingespielt, in denen sich der moderne Mensch und die Natur wieder annähern sollen. Ihr Beitrag zur Achtsamkeit der Natur gegenüber. Sie hat aber auch vor 2 Jahren Nielsens Flötenkonzert aufgenommen. Das Ende des ersten Satzes hören Sie jetzt im Hintergrund. Meine Musik hat nichts, absolut nichts von Zirkus. Was ich zu bieten habe, ist klares, kaltes Wasser. Jean Sibelius hat das mal gesagt. Was ihn inspiriert, sind die Sagen und die Natur seiner finnischen Heimat. Geboren als Johann, genannt Janne, im Süden Finnlands, im gleichen Jahr wie Carl Nielsen übrigens, 1865. Erst Geiger, dann Komponist und da nennt er sich dann Jean. Er studiert in Helsinki, später in Berlin und auch in Wien, will bei Brahms und Bruckner Unterricht nehmen, das glückt aber nicht. So lernt er bei Karl Goldmark und er hat in den Wiener Kaffeehäusern die ersten Ideen für ein Werk, das ihn mit einem Schlag bekannt machen soll, die Symphonie Kullervo nach dem finnischen Nationalepos Kalevala. Für die Finnen ist er bald ihr Nationalkomponist. In englischsprachigen Ländern gilt er bis heute als einer der bedeutendsten des 20. Jahrhunderts. Doch bei uns im deutschsprachigen Raum, da ist es ab den 50er, 60er Jahren merkwürdig still um ihn. So richtig kennen tut man ihn nicht, in Konzerten kommt er nicht vor. Dabei war er im nationalsozialistischen Deutschland einer der meistgespielten, gleich nach Reger, Strauss, Pfitzner. Und dann? Was war passiert? Es war tatsächlich etwas passiert, dazu aber später. Im Konzert 3 spielt das SOV Jean Sibelius' dritte Symphonie aus dem Jahr 1907. Ein großer Wunsch unseres Chefdirigenten, der selbst 4 Jahre lang in Finnland studiert hat. Hören Sie Leo McFall.
Sibelius' third symphony is a fascinating and very unique symphony. In the life of Sibelius himself, but also in the history of music. In a way, it's the first piece of musical minimalism, because it starts with this rhythmic cell, the first thing you hear, and that basically doesn't stop for the whole of the first movement.
Diese Symphonie könnte ein erstes Werk des musikalischen Minimalismus sein, weil es mit einem kleinen rhythmischen Motiv beginnt, das sich wie ein Motor durch den ganzen ersten Satz zieht. Daraus entwickelt sich dann etwas Großes, etwas Ganzes, und das macht dieses Stück so besonders, lange vor Minimalisten wie John Adams zum Beispiel.
But basically you have a motor going the whole of the first movement. So, it's the idea of taking a small cell, a small motif, and generating an entire structure from it. So that marks it out as a very, very special piece in music history, so long before John Adams and wonderful people like that.
Sibelius' dritte Symphonie hörte sich für das Premierenpublikum so völlig anders an als das, was man von einem Werk von Sibelius bis dato kannte und schätzte. Das waren nämlich vor allem opulente, national spätromantisch gefärbte Werke. Vor allem seine symphonischen Dichtungen. Seine ersten beiden Symphonien bezogen sich noch stark auf die zentrale symphonische Tradition und waren ebenfalls spätromantisch gefärbt. In seiner dritten Symphonie wurde diese traditionelle Erhabenheit aber von einer neuen Klassizität abgelöst. Damit hat sich Sibelius also bereits eindeutig von der symphonischen Tradition verabschiedet. Von hier ausgehend entwickelte er seine Orchestersprache und die symphonische Form immer weiter und fand in jeder seiner darauffolgenden Symphonien zu originellen und jeweils eigenständigen Lösungen.
After this first motoric movement, you get a second movement that could almost be called a folk song or something in from that direction, something very natural, singing, and very beautiful. The third movement in itself is almost a separate symphony in that it starts from total chaos.
Der dritte Satz ist fast eine eigenständige Symphonie. Er beginnt im Chaos und aus diesem entwickelt sich ein fantastischer Choral, der sich dann bis zum Ende durchzieht.
From this chaos emerges a fantastic choral, which again carries through to the end, and that's how the symphony finishes. So you almost have a journey from darkness to light only in the third movement.
Eine Reise vom Dunkel zum Licht, nur in diesem dritten Satz dieser so farbenfrohen und ganz andersartigen Symphonie.
I think the orchestra never played it and I'm really looking forward to exploring it with them.
Als Jean Sibelius seine ersten Erfolge mit symphonischen Dichtungen und dann mit seinen Symphonien feiert, da entstehen in Mitteleuropa gerade die Symphonien von Gustav Mahler, von Richard Strauss oder die Opern von Puccini. Schönberg, Berg etablieren die Atonalität, die Sibelius kennt, aber nicht anwendet. Er sucht einen eigenen musikalischen Weg vom 19. ins 20. Jahrhundert. In den 20er Jahren dann hat er 7 Symphonien erfolgreich vollendet, die er auch als seine Glaubensbekenntnisse bezeichnet. Danach schreibt er keine großen Werke mehr. Im Dritten Reich wird er viel gespielt, vielleicht auch instrumentalisiert. Sein Sound hat wohl zur Ideologie gepasst. Zum 70. Geburtstag, das war 1935, bekommt er jedenfalls eine Ehrenmedaille von Adolf Hitler geschickt, wofür er sich auch öffentlich über Rundfunk bedankt. Was bleibt ihm auch übrig? Dass er kein Anhänger der Nationalsozialisten war, zeigen seine Tagebücher. Ansonsten äußert er sich nicht. Nach dem Krieg wird seine Musik im deutschsprachigen Raum allerdings kaum mehr gespielt. Seine Symphonien sind fast unbekannt, er wird in Konzertführern, in der Fachliteratur oder musikwissenschaftlichen Lexika höchstens unter ferner Liefen erwähnt. Und das ganz im Gegensatz zu englischsprachigen Ländern, wo er nach wie vor einer der wichtigsten Komponisten ist. Was war passiert? Ein junger deutscher Musikkritiker, auch Komponist und Philosoph, schrieb 1938 im amerikanischen Exil eine Glosse über Sibelius, in der er den Komponisten komplett verriss. Ein Stück daraus.
Das sieht so aus. Es werden als Themen irgendwelche völlig unplastischen und trivialen Tonfolgen aufgestellt, meistens nicht einmal ausharmonisiert, sondern unisono mit Orgelpunkten, liegenden Harmonien und was sonst nur die 5 Notenlinien hergeben, um logischen akkordischen Fortgang zu vermeiden. Diesen Tonfolgen widerfährt sehr früh ein Unglück. Sie können nicht richtig gehen. Sie bleiben stecken.
Der Text ist voll von weiteren Verunglimpfungen. Sibelius wird kompositorisches Unvermögen unterstellt und Rückschrittlichkeit. Nach dem Krieg, wieder zurück in Deutschland, wird dieser Kritiker einer der Hauptvertreter der Frankfurter Schule mit der kritischen Theorie. Es ist dies Theodor W. Adorno. Und als Adorno seinen Text über Sibelius noch einmal 1968 veröffentlicht, ist das dann wohl der Maßstab, der für die nächsten Generationen von Musikwissenschaftlern und Kritikern verbindlich wird. Die recht wenigen Aufführungen seiner Werke werden in adornischen Tönen kritisiert. Sogar wenn Herbert von Karajan sich darum bemüht. Was genau Adorno geritten hat, sich gerade Sibelius für so eine öffentliche Diskreditierung auszusuchen, ist schwer zu sagen. Der Musikwissenschaftler Karl Dahlhaus hat erst in den 1980ern das Eis gebrochen, das sich um Adornos Glosse aufgestaut hat. Seiner Meinung nach war Sibelius wohl in ein ästhetisches Niemandsland geraten, dadurch nämlich, dass Adorno die Musikästhetik in hier progressive Atonalität und dort rückschrittliche Spätromantik aufgeteilt hat. Dazu kam wohl auch noch, dass die Nationalsozialisten seine Musik mochten. Sie passte halt einfach zu gut zur Blut- und Bodenideologie und konnte in der Nachkriegszeit dann gar nicht mehr unbeschwert für sich stehen und so behandelt werden. Interessant, wie schwer und wie lang Schatten sein können, wenn sie von den richtigen Figuren zur richtigen Zeit geworfen werden. Auf dieses Thema hat mich übrigens Leo McFall gebracht. ohne den das SOV diese Symphonie wahrscheinlich gar nicht angesetzt hätte.
Growing up in London, Sibelius was and is actually extremely often played. It's very much appreciated there. It's almost as popular as Mahler, I would say. But
in London wurde und wird Sibelius sehr oft gespielt. Er ist fast so bekannt wie Mahler und zu einem Sibelius-Festival, da würden die Leute kommen. Dass er im deutschsprachigen Teil der Welt viel weniger geschätzt wird, liegt an einem ererbten Vorurteil, das einfach in den Köpfen der Leute blieb. Für mich ist er einer der großen Genies der Musik. Eine einzigartige Stimme und es ist einfach wundervoll, seine Musik zu erkunden.
In a way stayed a little bit in the minds of people. But I think it's very unfair. He's one of the great geniuses in all music. A unique symphonist, a unique voice. Once you hear one bar of Sibelius, you know it's his music. And it's simply a wonderful journey to go on to explore his serious music, his symphonies.
Und mit diesem Wissen überlasse ich es nun Ihnen, sich ein eigenes Urteil zu bilden. In unserem Konzert anhand der dritten Symphonie. Ich hoffe, Sie werden es genießen. Ich bedanke mich für die dramaturgische Mitarbeit bei Johanna Kohler, bei Leo McFall und bei Clemens Wannemacher, den Sie als Theodor W. Adorno hören konnten und der für den guten Ton in unserem Podcast verantwortlich zeichnet. Es grüßt aus der Redaktion Barbara Urstadt. SOV zum Reinhören. Ein Podcast des Symphonieorchester Vorarlberg. Musik